Jean-Luc Nancy hat sich krank gemeldet. Es wäre vielleicht unvorsichtig gewesen, Friedrich bei der Diskussion nach dem lange erwarteten Gastvortrag des namhaften französischen Gegenwartsphilosophen, der bei seinem eigenen Gastvortrag aus Gesundheits- bzw. Krankheitsgründen nicht gegenwärtig gewesen ist, im prachtvollen Kuppelsaal eines an dem Karlsplatz anliegenden Kulturinstituts aufgestanden und hätte folgenden Einspruch auf das meines damaligen Erachtens in falscher Richtung verlaufende und zwischen zwei oder mehreren angeblichen Streitpositionen geführte, den eigentlichen Gastvortrag ersetzende Streitgespräch erhoben. Sehr geehrter Herr Professor, ich hätte eine Frage an Sie. Ich muss zugeben, es hat mich gerade begeistert, wie Sie die Ideen des hier abwesenden Philosophen zusammenfassten. Sie sprechen, das heißt er schreibt, von der Ausgesetztheit oder Exponiertheit, von einer wunderschönen Berührung pluraler Identitäten. Den ansonsten so bedeutungsschweren Begriff der Identität lassen Sie zu, beziehungsweise er lässt ihn zu, lediglich als eine singuläre Identität, begrenzt von einer Reibungsfläche, die sich an Berührungspunkten des eigenen mit dem anderen bildet. Auch das finde ich wunderschön und stimme darin mit Ihnen, das heißt ihm, völlig überein. Wovon Sie hier gesprochen haben, beziehungsweise er anderswo geschrieben hat, ist die Anwesenheit, Dasein als ein ideelles Mitsein, in dem der Körper an seiner Grenze nicht aufhört, sondern sich an eben dieser Grenze dem anderen öffnet, für ihn wie ein Resonanzkörper vibriert. Gerade so, wie ich mich hier, wo ich vor Ihnen stehe, in diesem warmen Rampenlicht mit meiner Meinung, Ihrer Meinung öffne und durch Sie, ihm, dem Denker auf der Bühne, der sich zurückzieht. Es ist reizvoll, in dieser, wenn auch etwas begrenzten Öffentlichkeit eines angesehenen Instituts am Karlsplatz, dem Begegnungsort der Stadt mit ihren verstoßenen anderen, den Gestolperten, in der Nähe des Stadttors zum Verdrängten und Verdauten, in der Hauptstadt der verdrängten und unverdauten Monarchie am Tor des Balkans vor den hier im Kuppelsaal Anwesenden vom riskant öffentlichen Raum des Karlsplatzes zurückgezogenen, sich zu öffnen, ein Stückchen dieses beschränkt öffentlichen Raumes in Anspruch zu nehmen. Und dies sowohl für mich und mein ganz spezielles Anliegen, als auch für Sie und durch mich und Sie vermittelt auch für ihn, den großen ungegenwärtigen Gegenwartsphilosophen. Von der Gemeinschaft, von anderen Körpern sagen Sie, sagt er, werden wir vor allem durch die Grenze unseres eigenen Körpers abgegrenzt. Aber durch diese Grenze öffnen wir uns auch und nehmen Kontakt mit anderen auf. Auch die Grenze des Staates, in dessen Statistik wir durch Zufall eingefunden haben, sage ich, begrenzt uns, aber sie ist zugleich als einzige imstande, uns abzugrenzen. Ich möchte Sie fragen, ob die erwähnten Reibungsflächen zwischen Menschen innerhalb ihnen fremder Grenzen, innerhalb anderer Platz-, Raum- und Landesgrenzen anders geordnet sind als innerhalb ihrer Grenzen, der ihnen vertrauten Platz-, Raum- und Landesgrenzen. Was für eine Beschaffenheit hat diese Reibungsfläche jetzt, wo Sie, der Institutsangehörige, auf der Bühne sind und ich, die Unterwelt-Unterplatzangehörige, in der letzten Reihe im Publikum sitze? Darf ich mich an Sie annähern? Ihnen widersprechen, auf Ihrem Terrain, dem Terrain der Institutsphilosophie. Und wie wäre es, wenn wir uns statt hier irgendwo anders, zum Beispiel unterhalb, oberhalb, inmitten des Karlsplatzes befänden, im Gemenge des Andersartigen oder zusammengedrängt in einer der unter dem Karlsplatz quirlenden öffentlichen, öffentlich unheimlichen Verkehrslinien? Könnten wir auch dann so großzügig über Philosophie reden? Doch, doch, ich möchte Ihnen und nicht ihm nun als eine aufmerksame Zuhörerin, die wahrscheinlich als letzte Ihre Frage in unseren gemeinsamen beschränkt öffentlichen Raum werfen wird, denn die Zeit, für die Sie auf Ihr Entgelt hoffen, läuft bald aus, die folgende Frage stellen. Vor kurzem wurde an Sie nämlich diese eine Frage aus dem Institutspublikum gestellt, in der sich der Fragende anmaßte, die wunderschönen, hochgeschraubten philosophischen Ansätze des ungegenwärtigen Gegenwärtigen ein bisschen auf die Realität hinunterzuspielen, bis in den Stadt- und Kontingentuntergrund hinunter. Vielleicht hat sich der Fragende absichtlich etwas tölpelhaft gestellt und diese banale, von den Philosophen und Professoren immer verabscheute Frage gestellt, in der es womöglich Erwähnungen von konkreten, uns umgebenden öffentlichen Räumen und Plätzen, in welchen und unterhalb welcher das Verstoßene sich versammelt und keimt, drogenabhängige Punks, Arbeits- und Obdachlose, oder Verweise auf bestimmte tagespolitische Phänomene gab, Ausländer, Zuwanderer, Integrationsverweigerung, humane Verschiebung. Auf die gestellte Frage reagierten sie als ob der Fragende sie einer unumgänglichen Drohung ausgesetzt hätte. Etwas weiter von der Philosophie wegrücken und sich näher an die Wirklichkeit herantasten zu müssen. Wenn Sie gestatten, möchte ich selber etwas von diesem gehörigen Ton abweichen und Ihnen sagen, dass Ihre Antwort auf die gestellte Frage eine ganz und gar ungehörige war. So muss ich Sie noch einmal fragen, was soll man tun, wenn man sich mit Ihrem brückenbauenden philosophischen Gebäude tatsächlich an einem alltäglichen Orte einfindet, an dem Begrenzung und Öffnung ununterscheidbar sind, an dem man dem fremden Gefühl, der fremden Gefühlsweise oder dem Sentiment radikal ausgesetzt wird. Wenn Ihnen selbst eine solche Situation widerfährt, stellen Sie die ungehörigen Fragen wie ich jetzt oder lösen Sie das Platzproblem, indem Sie vom Platz verschwinden oder andere verschwinden lassen. Was soll er, der Fragende, tun, wenn er sich tagtäglich unterschiedlichsten Sentiments ausgesetzt findet, wenn er in seinem Alltag in der Wiener Untergrundbahn alltäglich Bezirksgrenzen überschreitet und Sie wissen, die Bezirksgrenzen dieser Stadt sind nicht nur Standesgrenzen, sondern auch Landesgrenzen von ganz Europa, aber im Kleinen, wie ein eigentümlicher europäischer Minimundus. Eine allwöchentliche Pendlerin, die ich bin, hoffe ich von der Grenze ein Mehr zu bekommen. Mehr an Erfahrung, mehr an Selbsterkenntnis, mehr an Abgrenzung und ein Mehr an Nähe. So warte ich auf dieses Mehr, warte allwöchentlich in einem Zug, der den Namen Kroatia trägt, aber von dem ich eigentlich nicht weiß, wes Geldes Kind er ist. Hat ihn der infantile kroatische Staat mit eigenen Geldern angekauft oder wurde er mit fremden europäischen Mitteln gesponsert? Gesponsert vielleicht durch die grenzüberschreitende Vermittlung eines Mirko Kovacs, nicht des hiesigen, neulich verstorbenen Schriftstellers der Grenze par excellence, Mirko Kovac, für den die Grenzen immer entweder ein Nichts oder riesige Probleme darstellten, sondern des berühmten Kapitalkönigs, der sich geschickt über alle Nationalgrenzen hinwegzusetzen vermag. Der außerdem bereits zahlreiche Kapitalansammlungen, gewinnbringende Investitionen in der Fremde und im Untergrund realisiert hat. Ihre Investoren, verehrter Herr Professor, mit denen Sie im Grunde genommen nichts zu tun haben, und unsere Investoren, mit denen wir nicht im geringsten etwas zu tun haben, haben die gemeinsame Sprache der gegenseitigen Annäherung bereits gefunden. Während wir noch immer in eingegrenzten Seelen dieser und jener Institute sitzen und über dies und das reflektieren. Schon immer sind Sie und wir befangen in diesem machtpolitischen, ökonomischen und kulturellen Wiederholungszyklus, ohne gegeneinander irgendetwas verschuldet zu haben. So wie ich Ihnen jetzt vorwerfe, über die Welt nachzugrübeln, ohne im Kontakt mit dieser Welt zu sein, und wie ich auf Sie neidisch bin, dass der reine Zufall es so entschieden hat, dass Sie sich hier um die Welt unbesorgter und abstrakter geben können als ich, so sind diejenigen, die hier, vor Ihnen, auf dem kunterbunten Karlsplatz oder am Tor des Balkans, durch reinen Zufall nicht anwesend sein können, die nicht allwöchentlich hier sein und sich über Belanglosigkeiten aufregen können wie ich, auf mich neidisch und die Kette von Groll, Neid und Schuldzuweisung wird unendlich. Und nun, wenn Sie es noch erlauben, möchte ich noch etwas mehr des beschränkt öffentlichen Raumes in Anspruch nehmen und Ihnen über eine, ich würde sagen, typische Grenzbegebenheit erzählen, die uns allen in dieser oder jener Variante immer wieder begegnet. Der Zug ist dabei nur die paradigmatische Figur dieser Grenzerfahrung, die sich am Karlsplatz, unterhalb des Karlsplatzes oder in einem den Karlsplatz und die Stadt bereisenden Nah- und Fernverkehrsmittel ereignen könnte, nie aber in den sterilen Kuppelseelen, in denen sie als Stellvertreter, nicht aber als aufrichtiger Vertreter der Begegnungsphilosophie fungieren. Sie saß im Abteil mir schräg gegenüber. Sie saß bei der Tür, ich am Fenster. Und mir gegenüber saß eine helläugige, aufgeweckte, am Laptop sich amüsierende Studentin. Sie, die durchschnittliche Blondine von mittlerem Alter, las Brigitte. Die Schuhe hat sie ausgezogen und die Füße auf den gegenüberliegenden Sitz gelegt. Ich persönlich tue das nie. In Anwesenheit anderer Personen die Füße freilegen, weil ich es vermeiden möchte, ihnen vielleicht den feuchten Gestank meiner Füße zu bescheren. Mit den Füßen kann man nie wissen, auch wenn sie frisch gewaschen sind und man sich in voller Kontrolle über ihre betörenden Ausströmungen dünkt, können sie einen im Stich lassen. Es ist eine Sache der Vornehmheit, sich auf den Wohlgeruch der eigenen Füße verlassen zu können, sie vor den Augen aller freizulegen und gemütlich auf den Sitz zu heben. Das vermittelt einem sogar ein warmes Gefühl der Souveränität. Sie las also Brigitte, und lächelte mich bei Gelegenheit an. Danach sprach sie lange am Telefon, was uns keinesfalls stören durfte, über dies und das und über Belangloses, zum Beispiel über die kaputte Lampe im Stiegenhaus zum Keller. Dass die Lampe kaputt war, konnte man nicht eine Woche lang aushalten. Alles, was kaputt ist, muss sofort wieder repariert werden. Als er an der Tür erschienen ist, alt, ärmlich und anscheinend unschlüssig, im verblichenen schwarzen Flickmantel mit einem übergroßen Armaturkonterfei, das er im Gang stehen ließ, mit unzähligen Plastiksäcken am Gepäck aufgehängt, auch dann telefonierte sie. Als sie ihn wahrnahm, wechselte sie abrupt das Gesprächsthema und ging auf das Getränke in unserem Zugteil über. Es gebe in unserem Zugteil so gut wie keinen Platz mehr. Bei den drei freien Sitzplätzen in unserem Abteil behauptete sie, es sei alles voll. Unser Streuner von trauriger Gestalt war jedoch kein Scheuerritter. Wie er auftauchte, wie ein deklassiertes Familienmitglied, das an die Hintertür zum Betteln kommt, aber als ein Familienmitglied, welches genau weiß, dass es hierher gehört, hat er nach ihren keinesfalls überhörten Worten entschlossen seinen Sitzplatz neben mir eingenommen. Mein rechter und sein linker Arm teilten auf einmal dieselbe Armlehne und berührten sich. Seine rechte Hand glitt über die Seite mit einer Perpetuum mobile Zeichnung. Die Studentin lachte im Stillen über etwas auf ihrem Bildschirm. Die mitteljährige Blondine hat ihre duftenden Beine wie zwei verbrannte Fühler eingezogen, sich aufgehoben und bald darauf ohne ein erzwungenes Lächeln unser stinkendes Abteil verlassen. So flach und niedrig die Alltagsziele dieser Frau waren, so hoch gesteckt waren ihre Grenzen. Ihre Grenzen lagen im Jenseits, in einem anderen Wagen, in anderen Abteilen, wo es keine Fremdheiten und Ungehörigkeiten gibt. Und da es ebenso ungehörig gewesen wäre, ihn in die U-Bahn-Station, sein erprobtes 24-Stunden-Hostel, zurückzuverweisen, musste sie selber verschwinden. Er war der Unaufdringliche, der Ungewaltsame, der Interessante und Zurückhaltende, ein Befreiter aus der Unterwelt der Nibelungen, der im vollen Besitz der teuren ÖBB-Fahrkarte war und ihr somit in jeder Hinsicht gleichberechtigt. Und so sind wir zu dritt an diesem Orte geblieben, an dem die Begrenzung und die Öffnung ununterscheidbar sind, beschert durch die reine Anwesenheit der anderen. Die Karlsplatz-Studentin und ich hörten uns etwas über die Lektüre von Iphigenie auf Tauris an, interpretiert nach irgendeinem obskuren Hare Krishna-Schlüssel. Ihre deutsche, englische, meine deutsche, kroatische Sprache und seine unklare deutsch-englisch-slowenische Mischung, seine Muttersprache wollte er nicht erraten, ergaben ein außergewöhnliches Amalgam, in dem mehr mit den Augen als mit den Worten, leichter mit dem Rhythmus als mit der Bedeutung die Kluft zwischen zwei Sitzreihen überbrückt wurde. Unter unseren sechs Augen hat sich Jean-Luc Nancy's ethisches Postulat bewahrheitet, dass das, was sieht und das, was gesehen wird, nur in der Annäherung des einen durch das andere und in der Annäherung des einen gegenüber dem anderen stattfindet. Nachdem sie weggegangen war, konnten wir uns endlich entspannen, nicht denken, ob ihr unser Gespräch behagt oder sie stört, ob sich unser Austausch gehört oder ungehörig ist. Sein Erscheinen unterbrach unser unbewusst angestrengtes Teilen des begrenzten Abteilraums und die schweigende Kommunikation auf zwei Ebenen. Wurde Mitreisende mit der Gesichtsmine die Wohlgeneigtheit ausgedrückt und in der Seele seine Entfernung herbeigesehnt wird. Dadurch, dass er ihren Satz »In unserem Zugteil gibt es so gut wie keinen Platz mehr« gehört und ignoriert hatte, dadurch, dass er sich neben mich setzte, worauf die Frau unser kleines Abteil demonstrativ verlassen hat, hat ihr kurzer Satz und unsere ganze bis dahin erfolgte Kommunikation ihre konkrete Bedeutung gefunden. Hier gibt es Platz, aber keinen Platz für dich. Wäre der seltsame Streuner nicht an der Abteiltür erschienen, wäre es bestimmt eine gemütliche Heimfahrt gewesen, mit ein paar diskreten Lächeln und hinausverzögerten Klogängen, mit einem bleichen »Ist hier noch frei?« am Anfang und »Auf Wiedersehen« am Ende.